Headgate, the power of leadership.
Zunächst 12 Jahre Hewlett Packard Supply Chain. Anschließend Geschäftsführer Amazon Logistik Deutschland. Hier eine völlig neue Kultur und auch einen unterschiedlichen Mindset kennengelernt. Und nun CEO bei einem der Top-Logistiker Deutschlands. Ich habe mich mit Bernd Schwenger unterhalten über seine eigene Karriere, aber auch über seine Karriere-Tipps und den Ausblick für die deutsche Logistikindustrie. Interessiert euch das? Dann bleibt dran.
Also du Bernd, freut mich, dass es geklappt hat. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, den Leuten einfach ein Stück weit Orientierung zu bieten und versuchen, Top-Managern einfach die Möglichkeit zu geben, auf einer breiteren Bühne mal so ein bisschen das Schlüsselloch gucken zu lassen. Und ja, Freue mich, dass du dir Zeit nimmst für mich heute. Klassischerweise bieten wir immer die Möglichkeit, sich selbst erstmal ganz kurz vorzustellen. Wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Lass uns mal kurz teilhaben. Wie kommst du dahin?
Ja, also vielen Dank zunächst, dass du mir die Möglichkeit gibst. Ich versuche nicht so lange über mich zu reden. Grundsätzlich würde ich sagen, ich habe Diesel im Blut. Ich bin mit der Logistik groß geworden. Das hat mich schon immer interessiert. Ich habe Speditionskaufmann gelernt. Ich habe Logistik studiert. Habe dann meinen Weg bei Hewlett Packard eingeschlagen. Dort eine ganz tolle Zeit gehabt. Ganz viel über Leadership, Führung, Umgang mit Menschen. Wie leitet man eine Organisation? Wie baut man es umgelernt? Bin dann nach knapp 12 Jahren HP, wo ich zum Schluss eine Logistik Verantwortung für Europa, Middle East, Africa hatte, kam ein Anruf von so einem komischen kleinen Unternehmen aus Luxemburg, das sich Amazon nennt, und gesagt hat, wir suchen da einen Direktor, der uns da hilft, das in Deutschland groß aufzubauen. Mhm. Dem bin ich gefolgt. Das war eine vogelwilde Zeit, ganz, ganz tolle Zeit. Auch ein fundamentaler Wandel in meinem Kopf, was Werte, Geschwindigkeit, Umgang mit Themen angeht. Ja, und nachdem ich das knapp 8 Jahre gemacht habe, bin ich dem Ruf von dem Vorgänger von mir als CEO bei der LGI gefolgt, der mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, mal ganzheitlich Verantwortung zu übernehmen für ein Unternehmen, und habe mich dann sehr schnell dafür entschieden, weil es mich einfach gereizt hat, auch wieder was Neues zu machen, eine neue Herausforderung zu nehmen. Mhm. Ja, und so bin ich, und das macht mich, glaube ich, auch aus. Dass ich immer wieder mehr neue Herausforderungen suche in einem ganz anderen Umfeld oder einem ganz anderen Bereich. Aber mit Logistik muss ich schon zu tun haben, sonst geht es nicht ohne mehr, geht es nicht ohne Logistik.
Ich kann mich noch erinnern, als ich dich das erste Mal getroffen habe, da warst du noch in HP-Funktion. Und was mich da extrem beeindruckt hat, du hattest mir damals erzählt, dass ihr euch Großküchen angeguckt habt und wie die sich organisieren, weil ja, die auch im Prinzip immer mit diesen Stoßzeiten zu tun haben. Und das fand ich damals schon extrem smart, einfach wirklich mal auch Logistik anders zu verstehen, breiter zu denken und von anderen zu lernen. Und das hat mich geprägt oder habe ich mir irgendwie abgespeichert.
Ah, cool. Ja, das ist heute noch, würde ich sagen, die Champions League der Logistik ist so eine Küche und eine Küchenlogistik mit der Abfrage. Unvorhersehbar, was der Kunde will, wie, wann, was, mit Frische. Ist auch eine tolle Herausforderung, aber ich schaue mir dann doch lieber das fertige Produkt an und esse das dann am Ende.
Ja, ich denke, was super spannend wäre, wenn du mal ein bisschen beschreibst, was für Unterschiede hast du wahrgenommen von Amazon zur Industrie, sowohl als du hinkamst, gab es ja so ein Clash of Cultures, und ich könnte mir vorstellen, jetzt als du wieder zurück dann zum Dienstleister gegangen bist, hast du auch wieder andere Rahmenbedingungen stattgefunden. Was sind denn für dich so die wesentlichen Punkte, und das kann ja positiv sein, als auch negativ, wenn du mal Amazon benchmarkst gegen alles andere da draußen?
Ja, also zunächst ist natürlich für mich wichtig zu sagen, dass ich meine Zeit bei Amazon extremst genossen habe. Es waren unfassbar tolle Erfahrungen, auch wenn viel in der Presse kolportiert wird, wie das ist. Das hat sich für mich so nicht dargestellt. Aber es gibt natürlich schon viele Sachen, die man von außen so wahrnehmen kann, wahrnehmen muss. Was für mich entscheidend war in dem Wandel von Hewlett Packard dann auch zu Amazon, war grundlegend die Geschwindigkeit, dass es kein PowerPoint gibt, dass es nicht Marketing, dass es kein Vortragen gibt, sondern es geht um nagel deine Zahlen, Daten, Fakten in ein Word-Dokument und es wird gelesen. Ich habe mein Leben lang noch nie so viel gelesen wie bei Amazon, zu sagen, nee, da wird nichts präsentiert, da liest du die Zahlen, Daten, Fakten, da rechnest du nach und bumm, dann wird die Entscheidung getroffen. Mhm. Es gibt Pizzateams, das heißt, die Leute müssen von der Pizza satt werden. Ich werde allein normalerweise schon nicht von der Pizza satt. Das heißt, das war ein relativ kleines Team, das immer zusammengekommen ist und gesagt, hier, Purpose of the Meeting, und wir treffen heute die Entscheidung. Aber ich glaube, wichtig in dem Zusammenhang ist auch zu verstehen, dass man dort nicht schlauer ist wie andere Firmen oder dass man sagt, die haben dort oder wir haben dort die Weisheit mit Löffel gefressen. Man hat viele Modelle halt geschafft, mathematisch darzustellen. Man hat geschafft, viele Prozesse schneller einfach auszuprobieren und zu machen. Aber es ist natürlich auch, wenn man eine 100% Wachstumsstrategie hat, mit einem, ich würde sagen, schon fast Kundenparanoia, alles für den Kunden zu tun, dann ist es ein ganz toller Mix. Und wenn das noch kombiniert wird mit einer Fehlerverzeihrate, und das ist für mich eigentlich so das Größte gewesen, dass ich dachte, Mensch, bei dem Amazon und jetzt mit Zahlen, Daten, Fakten. Aber es ist trotzdem eine unglaublich große Fehlerverzeihrate. Man muss Fehler machen, weil wenn man nur das macht, was jeder weiß, dann ist man nicht schneller wie jemand anders. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, denn das war am Anfang nicht leicht, nachdem ich 10 Jahre auf mach deine Key Messages, hol die Leute ab, mach Elevator Speech, hol die Leute mit, mach dein Ear Opener, kümmere dich um die Entwicklung der Organisation, und plötzlich geht's bam, 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 liefer ab, 100% Wachstum. Und ich habe mir da auch ein Stück weit angewöhnt, immer das Unmögliche zu verlangen, weil ich ja dann nicht weiß, was im Endeffekt möglich ist, wenn ich immer nur das Mögliche verlangt hätte von meinem Team, von den Mitarbeitern. Das war natürlich sicherlich auch sehr stressig für viele. Aber ich habe einfach gesagt, nein, ich als Managing Director, ich als Geschäftsführer, ich muss ja der sein, der dann noch das Unmögliche verlangt. Und dann zu schauen, was ist möglich. Und da hat es mich immer wieder überrascht, was Leute leisten können. Und das war für mich entscheidend. Aber natürlich auch sehr isolierte Prozesse. Du machst Logistik. Es wurde dann viel ausgeblendet, auch was die Gesamtfirma angeht. Und das war für mich der Reiz, natürlich jetzt auch in einer anderen Firma, wo man oft mehr gesamtheitlich denkt, wo man sagt, was hat die Entscheidung denn jetzt für die gesamte Firma, für die gesamten Kunden, für alle zu tun. Das schafft Amazon natürlich mit der Geschwindigkeit auch nicht immer alle abzuholen, die Kultur der ständigen Kommunikation, sondern nein, boah, Das muss abgeliefert werden. Aber ich habe das sehr, sehr genossen, weil das sehr einfach, sehr nachvollziehbar, sehr transparent ist, aber natürlich auch viele harte Arbeit. Ich meine, work hard, have fun, make history ist nicht umsonst dort das Logo. Das kann ich 1:1 unterschreiben.
Ja.
Aber ich bin nicht gegangen. Ich mag Leute nicht, die irgendwo gehen und sagen, anderswo ist das Gras grüner. Das ist es nicht. Es ist ein anderes Grün. Und das muss bei den Leuten im Kopf sein. Ich muss bereit sein, für ein anderes Grün auf einem anderen Feld zu spielen und dort mein grünes Grün, mein schönes Grün zu finden. Von allein ist es anderswo nicht schöner. Und von allein war es auch anderswo nicht schlechter. Und das macht mich auch so ein bisschen aus, dass ich da immer positiv dann auf eine neue Herausforderung eingehe, mir dort die positiven Sachen suche. Und dann findet man die auch.
Ich fand es damals interessant, als du sagtest, ja, du kamst in die Meetings rein und auf der Rückseite dieses Word-Dokuments waren immer eine ganze Menge an Formeln erstmal. Ja. Und das Erste, was die Mitglieder da des Meetings gemacht haben, sie haben sich erstmal die Formeln angeguckt. Jetzt will ich das gar nicht so Amazon zu diesem Star hochjubeln, aber die machen ja schon viele Sachen auch besser. Und die Frage ist ja, wie kriegt man zumindest mal einen Teil die Kultur auch in Standard-Industrieumfelder rein? Und vielleicht kannst du da jetzt mal ein bisschen beschreiben, wie ging es dir jetzt aktuell? Du hast ja vielleicht ein anderes Umfeld. Dieses Growth Mindset ist bei LG ja auch schon grundsätzlich mal vorhanden. Da ist schon eine tolle Wachstumsstory da. Aber dennoch sehr wahrscheinlich völlig andere Denkstrukturen und Denkmuster, die du erstmal durchbrechen musstest.
Das stimmt. Ich habe natürlich ein Stück weit aber schon versucht, das ganze Thema alles in PowerPoint und alles schön zu zeichnen, das kostet viel Zeit und viel Energie. Natürlich kann man nicht eine Firmenkultur auf eine andere oben drauf stülpen und dann erwarten, dass das funktioniert. Das wird nicht so gehen. Da würde ich auch unabhängig von der LGI bei allen anderen Firmen das auch kaputt machen. Deswegen ist es nicht so leicht zu kopieren. Was ich schon gemacht habe, ich gebe mal ein Beispiel, war nach einem Meeting einfach einen unserer Prozessingenieure eine Waage hin zeichnen zu lassen und mal zu sagen, so, War das jetzt heute ein Feststeller-Meeting oder war es ein Absteller-Meeting? Und gebt mal euer Feedback. Wie viel haben wir über, wir könnten, man müsste mal, habt ihr das gesehen, hey, das ist aber schlecht gelaufen. Und wie viel vom Meeting war, wir machen, wir setzen um, das ist eine Deadline, das ist die Lösung, das probieren wir aus.
Sehr gut. Ja.
Und da war schon eine große Imbalance am Anfang beim einen oder anderen da. Da habe ich viele wahrscheinlich auch vor den Kopf gestoßen. Aber ich habe dann auch klar vorausgegeben, Leute, ich brauche eine richtige Mischung aus Abstellern und Feststellern. Also wenn man nur Absteller hat, geht es vielleicht ein bisschen vogelwild. Das passt nicht zu jeder Kultur. Aber die Mischung in der Organisation muss da sein. Ja, und natürlich, ohne jetzt irgendjemand von Amazon zu zitieren, aber da ist natürlich schon, hey, wenn wir 98 Fehler machen und der 99. ist der Home Run, das ist das Ding, dann ist das super. Die Menschen das vergessen die Fehler. Mhm. Das kann sich natürlich nicht jede Firma leisten. Bei vielen ist, mach deinen zweiten Fehler und das war's. Da muss man dann die richtige Balance natürlich zwischen, wie viele Leute gehen Risiko und wie viel helfen dir, deine Nase gerade zu halten mit deinen Entscheidungen.
Ja.
Und da muss ich, und da bin ich immer noch jeden Tag am Lernen, aber ich werde immer derjenige sein, der ein bisschen zu lang auf dem Gas steht, bis jemand bremsen schreit.
Ja, was bedeutet denn das für die Dienstleister in Zukunft? Also ich mache mir so von außen ein bisschen Sorge, wenn ich mir diese rapide Entwicklung auch auf der Automatisierungstechnik-Seite angucke, dass ich dann denke, Mensch, was ist denn eigentlich so in Zukunft das Geschäftsmodell von so einem Logistikdienstleister? Geht da nicht vielleicht sogar die Betreiberhoheit zu den Automatisierern über? Wie siehst denn du die Welt und was ist da, in welche Richtung willst du da gehen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die man wahrscheinlich auch nicht so einfach beantworten kann. Aber wer die Hoheit über die Daten und Informationen hat, wird zukünftig derjenige sein, der auch das Zepter in der Hand hat. Und ob das über eine Automatisierung, ob das über Steuerungssysteme geht, hier. Aber der in Anführungszeichen harte, einfache Erfüllungsgehilfe, der wird schwer haben. Weil man natürlich sehr stark in das Thema Commodity, Transparenz haben will. Aber ich sehe eigentlich Entwicklung in zwei Richtungen. Es gibt auf der einen Seite die Multinationals, Konzerne, die natürlich voll in diese Digitalisierung, Automatisierung, Ware zum Mann, alles arbeiten, über Drohnenkonzepte nachmachen. Mhm. Wann sind die Leute zur Verfügung? Wann sind sie daheim? Wann kann ich sie ansteuern? Wie läuft es? Wie kann ich über einen Algorithmus eine Vorhersage treffen? Warum macht noch ein Mitarbeiter eine Personalplanung? Muss doch eigentlich ein System besser wissen, was er wann, wie, wer, wo braucht. Aber man hat natürlich auch das Thema, dass man viel kleine und mittelständische Kunden hat, die nicht ihren eigenen Algorithmus, ihre eigene Lösung, ihr eigenes Warehouse-Management-System und Logistikkonzepte arbeiten können. Die brauchen Hilfe, um mit den Großen auch helfen zu können. Und das ist, glaube ich, schon auch eine starke Möglichkeit für alle Logistikdienstleister, dort ein Footprint zu hinterlassen und denen zu helfen, ähnliche Prozesse wie die Großen zu ermöglichen, halt im kleineren Stil. Aber ja, ich denke, es wird schon sehr stark in Richtung Automatisierung gehen. Wobei ich, wenn ich noch einen Satz sagen darf, wer sich auch da bei Amazon heute umschaut, so viel Automatisierung ist es nicht. Ich glaube, da gibt es ganz viele Gerüchte, wie da alles rumschwirrt und macht, weil auch mit der Flexibilität, die beispielsweise im E-Commerce verlangt wird, hat noch keiner eine Automatisierung entwickelt, die diese Flexibilität mitgeht. Das heißt, wenn man sich die Fulfillment Center von Amazon anschaut, fahren ja auch die Regale zum Mann. Weil da kann ich Hunderte und Tausende von diesen Regalen zum Mann bringen lassen und stelle halt mehr Männer hin oder mehr Damen hin, die picken. Aber es ist noch nicht, dass das von allein herfliegt, sich von allein pickt und macht. Aber man muss es ständig probieren und ständig testen und schauen, welche Möglichkeiten gibt es.
Jetzt sind wir ja, also wir machen ja Karrieren sozusagen und suchen neue Top-Manager auch. Ich erlebe bei den 30-Jährigen so manchmal das Gefühl, dass die in der Hybris sind oder nicht in der Hybris, sondern eher im Vakuum sind für sich und gar nicht so wissen, Mensch, was soll ich denn machen? Wenn du jetzt mal so zurückdenkst an dein 30-jähriges Ich, was würdest du dir selbst für einen Tipp geben, um einfach Karriere zu machen, um erfolgreich zu sein, um in der Logistik durchzustarten?
Also du meinst, neben meinem ganzen Geld nehmen und Aktien von Amazon oder von Monster zu kaufen.
Ja, die sind ja mittlerweile schon so hoch bewertet, die Amazon-Aktien, weiß nicht, wo das noch hinführen soll.
Ja, das hatte ich natürlich damals noch nicht auf dem Schirm. Ich glaube, grundlegend, was ich meine jungen Manager bei AGI und auch bei Amazon und auch bei HP gefragt habe, ist, was hätte er denn bereit zu geben? Es ist immer bei jeder Karriere ein gewisses Preisschild dran. Die Löhne, Gehälter, die gibt's nicht umsonst. Mhm. Ich möchte mit den Leuten über ihre Karrierepyramide reden und zu sagen, wo willst du denn vielleicht mal hin? Ist es ein Individual Contributor? Möchtest du Manager? Möchtest du Digital Expert werden? In welche Richtung siehst du den Start? Und frag dann ganz oft, wann hast du dich denn am wohlsten gefühlt und warst wann am stärksten? Wann ist es dir intuitiv zugefallen? Weil ich glaube, es gibt viele junge Menschen, die dann auch ich habe versucht, Mensch, jetzt muss ich meine Schwächen ausbügeln, ich muss da noch Extrakurse machen. Es ist super, seinen Rucksack zu vergrößern mit Wissen. Aber dann lieber auf dem, was man schon gut kann, noch aufbauen und sagen, und da mache ich weiter und da gehe ich die Extrameile. Klar, zu viel Schwächen sollte man auch nicht unbedingt haben, aber sich da nicht grämen. Ansonsten glaube ich, ich hätte vielleicht schon früher mal meinen Job wechseln sollen. So die erste Station, 12 Jahre, war vielleicht ein Stück zu lang, um auch noch was Internationales zu sehen. Ja, und sonst würde ich meinem 30-Jährigen noch mal sagen, achte noch ein bisschen mehr auf Gesundheit und Work-Life-Balance, weil das kann man dann mit Mitte 40 dann nicht mehr so locker-flockig nachholen, wenn dann Kids da sind und alles zu sagen, Mensch, da hätte ich mir noch mal eine Auszeit nehmen sollen oder mal einen Monat was anderes von der Welt anschauen, weil es gibt immer Projekte, es gibt immer was und es muss in der Kombination gehen und es geht bei jeder Firma und das kann mir keiner erzählen, dass es heute nicht mehr geht. Da muss man auch für sich als Person stehen und sagen, ich habe nicht nur mein Business Life und ich definiere mich nicht nur über mein Business, sondern auch ich arbeite an meiner Persönlichkeit und an meinem privaten Vergnügen. Und das würde ich meinem 30-Jährigen ich sagen, achte da vielleicht noch ein bisschen mehr drauf.
Aber geht es überhaupt? Also auf der einen Seite Stretch Goals, hier immer das Unmögliche fordern und es macht ja auch süchtig, wenn wir mal ehrlich sind. Wenn ich dann merke, hier, ich renne von Erfolg zu Erfolg und ich will immer the next big thing, dann investiere ich natürlich immer mehr Zeit. Und auf der anderen Seite muss ich immer gucken, dass ich das in Waage halte. Die Frage ist, muss ich mich für einen Weg entscheiden oder glaubst du wirklich, dass es so einen High-Speed-Amazon-Weg geben würde? Ich will jetzt nicht überall das Amazon-Schild drauf machen, aber diesen High-Speed-Weg und auch gleichzeitig noch Family oder muss ich mich dann auch nicht irgendwann mal entscheiden? Ich meine, die neue Generation, die denkt da ja auch durchaus differenzierter drüber nach.
Ja, ich bin da vielleicht old-fashioned, aber ich bin der ganz festen Überzeugung und möchte das auch, dass beides geht. Es muss beides gehen, es muss vereinbar sein. Und ich glaube, dass das, wir reden bei Sustainability oft über CO2 und Carbon Footprint, aber ich glaube, wichtiger ist auch, wie nachhaltiger man mit dem Mensch umgeht und was man dem für Auszeiten gibt und Weiterbildung. Und wenn ich jetzt sehe, auch bei den jungen Leuten, die mal das eine oder andere Auszeit nehmen, was die plötzlich im MIT noch für Kurse gemacht haben und was für, also Querdenker ist ja momentan ein bisschen negativ belegt, aber für sich mag ich Querdenker. Und Leute, die mal komplett querschießen und mal sagen, hast du es mal aus der Ecke betrachtet? So, hey, wo kommst du denn jetzt her? Und dazu muss man sich manchmal ein Stück weit entfernen. Weil sonst ist man zwar ein Rennwagen, aber der fährt halt immer auf dem gleichen Kurs. Mhm. Und da bringt es nichts, wenn man nur auf dem Kurs der schnellste ist. Mhm. Und ich hoffe, dass ich das, und wenn du mein Team fragen würdest, hoffe ich, dass die das auch dann ein Stück weit sehen würden, dass ich immer, wenn irgendwas mit der Familie ist, den Leuten sagt, there is no forgiveness. You know, the family muss, das muss gehen. Und speziell hilft ja auch die digitale Welt heute. Mhm. Wenn dann alles im Bett ist und alles ruhig oder mal aus dem Krankenhaus kommt, habe ich immer noch alle möglichen Devices an mir dran, um mich noch um irgendwas zu kümmern. Ja, aber den Willen oder die Energie muss man natürlich aufbringen. Mhm. Wer das nicht mitbringt, sollte dann auch nicht den Weg gehen.
Denkt ihr bei LGI in Nearshoring-Konzepten? Also jetzt, ich sag mal, wir haben ja durch die Digitalisierung wirklich die Möglichkeit, auch Mitarbeiter, die jetzt vielleicht nicht im Stuttgarter oder Münchner Raum sässig sind, an den LGI-Kosmos anzubinden. Ist das was, wo ihr sagt, das lebt ihr aktiv, das baut ihr weiter aus? Oder hat Corona da auch nochmal einen Einfluss drauf gehabt?
Da stellt sie die richtige Frage. Ja, hat einen Einfluss. Ja, denken wir drüber nach. Leben tun wir es noch nicht. Mhm. Aber ich denke, es hat gezeigt, was möglich ist und dass es auch völlig irrelevant ist, ob ich dann noch 2-3 Meetings mit meinen Shareholders aus meinem Urlaub in Frankreich mache und trotzdem schon mit meiner Familie runterfahren konnte nach Südfrankreich oder nicht und ähnliches, muss es heute auch geben. Mhm. Und das Thema Nearshoring, Offshoring, Outsourcing ist natürlich immer ein Thema. Ich glaube, jede Firma, die ihr Headquarter in Deutschland hat oder im Süden von Deutschland, sollte sich darüber Gedanken machen. Aber man muss sich natürlich auch Gedanken darüber machen, wie will ich für meine Kunden da sein? Wie will ich für meine Region da sein? Was ist denn die Stärke? Da speziell die AGI ja auch ein ganz starkes Element, auch in Baden-Württemberg, auch mit der Tochter ITG in München, um zu sagen, hier. Und wir sehen halt auch, dass es dann für die Firmen, ohne dass ich jetzt Namen nenne, aber es gibt halt bayerische Firmen, die einfach sagen, Mensch, guck mal, ja, ach, ihr sitzt in München und ihr habt euer Management in München. Dann, ich weiß, ihr seid nicht die Billigsten, aber ich mache den Deal mit euch. Und ich kann darüber fahren und mit euch reden und machen und mit euch in der Kultur zusammenpassen. Mhm. Ansonsten, klar, wenn es mehr digitale RFQs sind und holländische Upwards, Downwards RFQs, die da mehr und mehr kommen, da kann man sich gar nicht präsentieren, da ist man nicht vor Ort. Da spielt halt nur die Zahlen. Aber ich denke, man muss das ganze Feld bedienen können.
Also gibt kein Schwarz oder Weiß, muss man da einen Mittelweg finden, wie das immer so ist. Du hattest vorher den Rennwagen angesprochen. Was machst du, um ein Rennwagen zu bleiben? Also wie findest du noch Zeit, neben deinem Wahnsinnsalltag dich auch ein Stück weit weiterzubilden und mal über den Tellerrand hinauszuschauen? Und wenn ja, hast du einen Geheimtipp? Wo machst du das?
Nicht genug. Ich glaube, was ich mir viel Zeit nehme, ist, mit meinem Netzwerk zu sprechen, immer wieder mal zu telefonieren, da offen Gespräche zu haben. Ich versuche da immer sehr direkt und sehr kurz zu sein. Nicht um den heißen Brei rum, sondern sagen, das beschäftigt mich. Ich gehe natürlich da auch ein gewisses Risiko, dass ich von mir ein bisschen was rausgebe, weil wenn man von sich selber nichts gibt, bekommt man auch nichts zurück. Aber ich versuche auch speziell dann mich mit eben Nicht-Logistikern zu unterhalten, mit Leuten. Ich habe einen sehr guten Bekannten, der entwickelt fürs ZDF verschiedene Abläufe für Terra X. Der hat oft eine komplett andere Sicht der Dinge auf die Themen und das erweitert meinen Kopf. Und ich frage mich dann, wie kommt denn der jetzt darauf, das so zu sehen? Weil halt Logistik, Mathematik, das ist so meine Happy Area, zu sagen, kann man nachvollziehen, hat der Mensch erfunden, ist easy peasy, Mathematik ist nicht so schwierig auf dem Planet. Und dann kommt jemand mit dem philosophischen Ansatz oder mit dem Thema Kultur. Was heißt denn Kultur? Und ich glaube, diese Bandbreite, seinen Kopf da herauszufordern, das hilft mir. Und ansonsten habe ich mir natürlich in der Organisation, in meinen Ex-Firmen, aber auch jetzt bei der AGI einzelne Leute rausgepickt, die unabhängig vom Level, mit dem ich einfach mal ein One-to-One habe und frage, was beschäftigt dich? Und da lernt man unglaublich viel, auch wie seine eigene Message ankommt. Wenn man denkt, ich habe das da voll drauf und ich kriege das hin und jemand sagt, ja, du hast das ja so und so gesagt, ja, habe ich. Und sich dazu hinterfragen. Hier. Und mein letzter großer Tipp ist, man hat ja nicht so viele gute Freunde, man hat ja ein paar wenige. Und sich mit denen zu reflektieren und ich sage jetzt ein schlimmes Wort, seinen Arschlochfaktor abzuklopfen, um zu sagen, glaube ich denn schon immer alles, was ich erzähle? Oder hinterfrage ich mich auch? Da habe ich 2-3 gute Freunde, die mir auch in den Hintern treten und sagen, jetzt ist es ein bisschen zu viel geworden. Das habe ich speziell beim Ex-Arbeitgeber gemerkt, dass ich mir dann anhören musste von einem meiner besten Freunde, ja, du bist eigentlich ja jetzt bist du endgültig nur noch Mr. Amazon, da ist zu viel vom Bernd Schwenger flöten gegangen. Und das will man dann auch nicht hören, weil das eine ist, ich glaube, die Welt unterscheidet schon, ob man der ist, der halt den Job inne hat oder ob man die Person ist. Und das merkt man dann relativ schnell, wenn man mal einen Job verlässt, wie schnell man die Rolle hatte versus was ist die Person. Und am Ende des Tages muss man damit sich selber klarkommen. Ja. Aber ich möchte es eigentlich positiv formulieren. Ich habe gern diese Rollen. Ich nehme gern die Verantwortung und bin dann, glaube ich, auch verbindlich, was das angeht. Aber ja. Und nee, ich glaube, das Thema mit den Freunden und dafür noch die Zeit haben, das ist ein Kernthema, das man haben muss.
Okay. Jetzt gibt es vielleicht noch am Schluss die Möglichkeit für einen kurzen Werbeblock. Gibt es irgendwelche Profile, wo du sagst, hier, das sind Mitarbeiter, die suchen wir jetzt für die Zukunft. Wenn ich jemand bin, der da in diese Schubladen reinpasst, dann können wir uns bei dir melden. Was gibt es da für Bereiche? Wo wächst ihr stark?
Also grundsätzlich suche ich immer junge und hungrige Leute, weil ich überzeugt bin, jeder kann lernen. In dem Bereich, in dem wir natürlich arbeiten und die Haupttrends, die ich gerade sehe, wo wir auch investieren und Leute suchen, ist in dem Bereich Circular Industries. Jetzt, wo der Corona-Hype hoffentlich bald rum ist, aber auch ein bisschen zurückgeht, merkt man ja, kommen die Sustainability-Themen wieder hoch, kommen wieder die Fragen, was passiert denn mit der Ware? Wo kommt die denn hin? Wo kommt die zu einem zweiten Leben? Wo wird die recycelt? Was ist es denn? Was kommt danach? Weil als Logistiker kann ich mich nicht für meinen CO2-Footprint immer feiern und sagen, ja, wir haben Gas-LKW, wir haben elektrische LKWs, alles gut. Aber wir sind trotzdem noch der einen Haufen verbrennt. Ja. Ja. Und das hat. Aber wir müssen der Welt helfen zu schauen mit Center-of-Gravity-Analysen, wie kann denn deine Demand-Chain aussehen? Das ist das eine. Und das andere, das ist keine Überraschung, das Thema E-Commerce, das geht nicht mehr weg. Das kommt erst noch richtig, da bin ich ganz fest überzeugt. Kleine, mittlere Firmen haben wir jetzt in Corona gelernt, was das bedeuten kann, wie man sich da aufstellen kann. Und da werden wir, und sind wir Enabler, das heißt, ich suche Leute, die zwischen dieser digitalen Welt und der operativen Welt vermitteln können, die bereit sind, IT-affin und datenaffin zu arbeiten, aber auch operativ was bewegen wollen. Und die gibt es witzigerweise nicht so oft. Ganz tolle IT-Spezialisten, ihr habt Leute mit einem riesen operativen Herz und die Kombination, Leute, die sagen, ich möchte beides, weil eine Operational Excellence wird zukünftig nur mit einer Digital Excellence zusammen funktionieren, weil man die Transparenz, die Visibilität, die Kontrolle, die dran einfach braucht, dem Kunden das mit anzubieten. Und das, die suche ich, die da Lust haben, Projekte, Programme, neue Geschäftsmodelle, andere Ideen auszurollen, die kann ich immer gerne brauchen. Aber ich möchte aber auch sagen, bevor das so klingt, ich hätte da jetzt ein aktives Problem. Wir haben da schon ganz tolle Leute und wir überarbeiten zum Beispiel auch gerade unser Logistik-Lernzentrum in der Eigenwerbung mit ganz tollen neuen Trainings, internen Trainings, wo die tollen Leute, die bei uns diese Fähigkeiten haben, jetzt selber diese Trainings geben und sagen so, und da bilden wir selber aus und zeigen hier. Weil das Schlimmste für mich ist, diese Angst vorm Algorithmus, diese Angst vor der Mathematik, diese, oh Gott, die wissen das alle besser und ich kann das nicht so. Jeder Mensch, jeder Lagerarbeiter macht 5-mal am Tag mit seinem Bauch einen Algorithmus. Wenn da 3 Paletten steht und das, dann brauche ich den LKW für den Mittag nicht bestellen. Das macht jeder automatisch. Die Kunst ist, das einem System beizubringen, zu sagen, wenn um die Uhrzeit doch nur 3 Paletten dastehen, dann brauche ich doch die Abfahrt vom LKW nicht beispielsweise zu machen. Und diese Angst müssen wir den Leuten nehmen. Und ich glaube, da haben die Leute auch eine Vorstellung von meinem Ex-Arbeitgeber, was da alles mathematisch läuft. Ja, Mathematik ist halt die universellste aller Sprachen, aber daher auch für mich eine der einfachsten. Und deswegen müssen die Leute da keine Angst davor haben. Ja?
Mega, das war doch ein tolles Schlusswort. Bernd, vielen Dank, dass du zur Verfügung standest. Hat mir großen Spaß gemacht.
Tim, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf unsere weiteren Gespräche, ja?
Also, mach's gut. Ciao.
Headgate, the power of leadership.